Ich kommentiere auch für die Bundeskanzlerin das laufende Verfahren hier nicht und wiederhole noch einmal, dass nach unserer Überzeugung das britische Rechtssystem rechtsstaatliche Prinzipien gewährleistet.
Und das ist auch genau der Grund, warum wir auf dieses Verfahren keinen Einfluss nehmen.
Findet die Kanzlerin die bisherige Arbeit von Herrn Assange wichtig für die Öffentlichkeit, für die Weltöffentlichkeit der Arbeit?
Auch ich werde jetzt nicht, wie Herr Burger gerade gesagt hat, würdigen, was Herr Assange bisher gemacht hat.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Dann meine Frage, ob Sie was von hier aktiv haben. Nicht. Dann haben wir eine Ankündigung des Entwicklungsministeriums, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Herr Kollege, bitte.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Und zwar möchte ich Ihnen heute eine Reise von Minister Müller ankündigen. Der Minister ist heute Morgen zu einer Reise nach Brüssel aufgebrochen. Er wird dort heute und morgen Vertreterinnen und Vertreter der EU-Institutionen treffen, um über die Schwerpunkte für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Bereich der Entwicklungspolitik zu sprechen. Wir wollen ja Afrika zu dem Schwerpunkt unserer Ratspräsidentschaft machen. Darum wird es gehen in den Gesprächen, zum Beispiel um die Frage eines raschen Abschlusses für ein Post-Cotonou-Abkommen, zusätzliche Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika und Unterstützung in der Corona-Krise. Ein weiteres Thema wird auch sein, das Thema nachhaltige Lieferketten.
Dankeschön. Gibt es direkt dazu Fragen? Das ist nicht der Fall.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Dann rufe ich, weil die meisten Kollegen daran sicherlich interessiert sind, als erstes das Thema Nawalny, Russland und alles, was sozusagen damit zu tun hat, Herr Brössler.
Herr Seibert, ist die Bundeskanzlerin ähnlich wie der Bundesaußenminister der Auffassung, dass wenn Russland bei der Untersuchung des Falls Nawalny nicht kooperiert, das dazu führen könnte, dass das Projekt Nord Stream 2 überdacht werden müsste? Und wenn dem so ist, wie könnten die Arbeiten am Projekt Nord Stream 2 noch gestoppt werden? Wie sähe das rechtlich aus? Und die Frage bitte auch Herrn Burger, ob das im Auswärtigen Amt schon geprüft wurde, wie man konkret zu einem Stopp von Nord Stream 2 kommen könnte. Danke.
Ja, die Bundeskanzlerin arbeitet in dieser wichtigen Frage sehr eng mit dem Bundesaußenminister zusammen. Ich will vielleicht gleich sagen, ich verstehe Ihre Fragen, die ja auch über das Wochenende alle in diese gleiche Richtung gingen, die Sie jetzt auch genannt haben. Welche Konsequenzen wird die Bundesregierung aus den Erkenntnissen zum Giftanschlag auf Herrn Nawalny ziehen? Und ich bitte Sie auch heute um Verständnis dafür, dass es zu früh ist, um Ihnen das präzise beantworten zu können. Es ist der Mittwoch letzter Woche gewesen, dass wir die neuen Erkenntnisse erhalten haben, dass wir sie der Öffentlichkeit mitgeteilt haben, der OVCW, den europäischen und den NATO-Partnern und ebenfalls am Mittwoch dem russischen Botschafter. Und wir haben der russischen Seite unsere klare Erwartung ausgedrückt, dass sie die schwerwiegenden Fragen, die sich nun stellen, beantwortet. Und damit ist nicht innerhalb von 3 oder 4 Tagen zu rechnen. Das kann noch etwas länger dauern und genauso wird es dementsprechend etwas länger dauern, bis wir mit unseren Partnern beraten haben, wie wir gemeinsam auf die russischen Einlassungen reagieren. Diesem Prozess muss die nötige Zeit gegeben werden. Ich bitte Sie also um Geduld. Wie gesagt, OVCW, da es hier um den Gebrauch eines chemischen Nervenkampfstoffs geht, hat die Bundesregierung Kontakt mit der dafür zuständigen Organisation in Den Haag, OVCW, aufgenommen. Und diese Kontakte dauern an. Ich will vielleicht zum Thema Nord Stream 2, das ja von vielen und nun auch in Ihrer Frage mit dem Fall Nawalny verknüpft wird, noch mal Folgendes sagen. Und zwar unabhängig davon, welchen Entschluss die Bundesregierung fasst, möchte ich doch ein bisschen zurechtrücken, was gelegentlich berichtet wird. Nord Stream 2 ist sicher ein Projekt, über das es viele Kontroversen gab und gibt. Aber die EU hat mit einer veränderten Gasrichtlinie dafür im Konsens eine Rechtsgrundlage geschaffen. Und wenn es zur Fertigstellung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2 käme, dann würde das transportierte Gas in die europäische Gasinfrastruktur integriert. Nord Stream 2 wird gelegentlich beschrieben als ein deutsches Projekt. Es ist zwar ein Projekt, an dem deutsche Unternehmen beteiligt sind und stark engagiert. Das Konsortium ist aber ein internationales mit Unternehmen und Investoren aus verschiedenen europäischen Ländern. Und nur um das Bild zu erweitern oder auch zu vervollständigen, es gibt auch derzeit laufende andere Projekte, die dem Transport russischen Gases nach Europa dienen sollen. Die Turkstream Pipeline ist im Bau, deren zweiter Strang Gas von Russland nach Südosteuropa führen soll. Dieses nur, um ein bisschen zurechtzurücken, was in der Berichterstattung gelegentlich sehr schmal berichtet wird. Und ich wiederhole noch einmal, ganz unabhängig und unbeschadet davon, zu welchen Entschlüssen die Bundesregierung kommt. Es ist heute zu früh, um Ihnen unsere gemeinsame mit den Partnern gründlich beratene europäische Reaktion hier darzulegen.
Ja, ich kann das nur unterstreichen, was Herr Seibert gesagt hat. Das entspricht auch dem, was der Außenminister gestern gesagt hat. Er hat gesagt, das ist nicht nur eine Frage, die Deutschland betrifft, sondern die internationale Staatengemeinschaft, bezogen auf den Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen durch den Einsatz eines Giftes aus der Novichok-Gruppe. Und er hat gesagt, deshalb haben wir mit unseren Partnern in der EU, aber auch in der NATO darüber gesprochen. Und wir werden in den nächsten Tagen auch auf der europäischen Ebene weiter darüber zu sprechen haben, welche Reaktionen, welche Konsequenzen es geben wird. Und wie Herr Seibert das dargestellt hat, dieser Prozess befindet sich ja noch am Anfang, denn die Ereignisse stammen ja erst von letzter Woche.
Zusatz? Zusatz, Herr Seibert, dann verstehe ich Sie richtig, dass eine zu erwartende europäische Reaktion Nord Stream 2 einschließen könnte, da Sie ja sagen, das ist durchaus auch ein europäisches Projekt.
Was ich Ihnen versucht habe auszudrücken, ist, dass es heute zu früh ist, um zu sagen, welche verschiedenen Aspekte eine gemeinsame europäische Reaktion haben wird. Wichtig ist, dass wir sie gemeinsam fassen, und wichtig ist dafür, denn es handelt sich um schwerwiegende Vorgänge, ist, dass wir es dafür gründlich beraten.
Frau Küchner?
Herr Seibert, ich hätte da auch noch mal eine Nachfrage und würde ganz gern das Zitat ergänzen, was Herr Burger gerade vorgetragen hat. Außenminister Maas hat auch gesagt, es sei falsch, von vornherein auszuschließen, dass das, was zurzeit stattfindet, irgendwelche Auswirkungen auf dieses Projekt hätte. Die Bundeskanzlerin hat ja vor wenigen Tagen gesagt, man müsse das abgekoppelt sehen. Würde die Bundeskanzlerin also diesen Satz so mittragen, dass es nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann?
Ja, die Bundeskanzlerin sieht es auch so, dass es falsch ist, etwas auszuschließen.
Nächste Frage, Herr Rinke.
Ja. Ich hätte eine Frage an das Wirtschaftsministerium, auch zu Nord Stream 2, und hätte ganz gerne gewusst, ob Sie uns noch mal sagen können, was denn eigentlich die Konsequenzen wären für Deutschland, wenn kein russisches Gas durch die Nord Stream 2 nach Europa, nach Deutschland fließen könnte. Und eine Frage vielleicht, Entschuldigung, eher an Herrn Burger, ich bin mir nicht ganz sicher, oder ans Wirtschaftsministerium, zu Schadensersatzforderungen von Firmen. Ist da schon geprüft worden innerhalb der Regierung, dass ein Baustopp, wenn er politisch verhängt würde, zu Schadensersatzforderungen der beteiligten Firmen führen könnte?
Also zunächst einmal zur Abhängigkeit von dieser Pipeline. Die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Gas ist sehr hoch und seit Jahren konstant zuverlässig. Wir haben eine diversifizierte Versorgungsstruktur. Über weitere Dinge spekuliere ich an dieser Stelle nicht. Das wäre von unserer Seite die Antwort.
Darf ich direkt danach fragen? Was heißt das Bitte? Jetzt auf die Frage, die ich gestellt hatte? Also wenn Nord Stream 2 nicht gebaut würde, hätte das keine Konsequenzen für die Gasversorgung in Deutschland?
Ich spekuliere an dieser Stelle nicht darüber, was wenn wäre, wenn etwas geschehen würde, was nicht eingetreten ist.
Dann
aber noch angesprochen, Herr Burger, ne?
Oder? Ach, pardon. Ich habe dem aber nichts hinzuzufügen. Zum Stand der Überlegungen, und dass es ein sehr früher Stand ist, hatten Herr Seibert und ich ja gerade gesprochen.
Okay, dann darf ich nochmal nachfragen, dann wahrscheinlich wieder Wirtschaftsministerium. Zu den Schadensersatzforderungen, ist das bereits in der Bundesregierung geprüft worden?
Dazu kann ich keine Aussagen machen.
Herr Seibert, können Sie da eine Aussage zu machen?
Nein.
Herr Delfs? Herr Seibert, aus dem Kreml verlautete heute Morgen von dem Sprecher von Herrn Putin, dass man auf keinen Fall damit rechnet, dass irgendwie das Nord Stream 2-Projekt betroffen sein könnte von irgendwelchen deutschen oder europäischen Entscheidungen. Wiegt sich da der Kreml zu sehr in Sicherheit, meinen Sie, oder kann er sicher gehen, dass das so ist?
Ich kenne diese Äußerung jetzt nicht, auf die Sie anspielen. Ich kann Ihnen nur das darlegen, was ich heute für die Bundesregierung darzulegen habe.
Ich habe ein, zwei Fragen von Kollegen Onn.
Ja, bitte.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Bitte. Als Sie eben sagten, ich habe jetzt nicht mehr das ganz wörtliche Zitat im Kopf, aber ich glaube, Sie hatten sich dementsprechend geäußert, dass auch die Kanzlerin der Meinung sei, dass es richtig sei, nichts von vornherein auszuschließen. Das bezog sich jetzt auch auf das Nord Stream-Projekt und ein mögliches Ende des Projektes, richtig?
Die Kanzlerin hat sich der Äußerung des Außenministers vom Wochenende angeschlossen.
Dann fragt der Kollege Dolgunow von der Nachrichtenagentur TASS. Es geht um Äußerungen des belarussischen Präsidenten, dass es angeblich ein Gespräch zwischen Berlin und Warschau zum Fall Nawalny gegeben habe. Die Bundesregierung bezeichnet diese Information als Unwahrheit. Am Freitag veröffentlichte die weißrussische Medien Auszüge aus dem Gespräch. Wie reagieren Sie darauf? Ich vermute, die Frage geht an Herrn Seibert.
Gut, wir haben schon in der letzten Woche gesagt, dass diese Behauptungen, die von Herrn Lukaschenko da aufgestellt werden, selbstverständlich unwahr sind. Und das Transkript dieses fiktiven Gesprächs, das man dann am Wochenende nachlesen konnte, hat unsere Meinung ganz sicherlich nicht geändert.
Dann fragt der Kollege Epsolov, Deutsche Welle, auf welcher Ebene gab es Kontakte seit Mittwoch zwischen Berlin und Moskau in Sachen Nawalny? Wird eine gemeinsame deutsch-russische Ermittlergruppe, wie Russland es vorschlägt, geben oder nicht? Auch an Sie, Herr Seibert. Oder?
Ich kann Ihnen nicht von Gesprächen des Außenministers seit Freitag berichten. Wir haben, wir haben übers Wochenende verschiedentlich auf Anfrage darüber informiert, dass am Freitag es ein Gespräch des Auswärtigen Amts mit dem russischen Botschafter gab, wo dem russischen Botschafter unter anderem mitgeteilt wurde, wie Ihnen hier das Justizministerium am Freitag ja auch schon mitgeteilt hat, dass das russische Rechtshilfeersuchen nach Zustimmung der Bundesregierung an die zuständigen Berliner Justizbehörden weitergeleitet worden ist. Das ist sozusagen der letzte Kontakt in dieser Sache, über den ich Ihnen berichten kann. Es mag aber darüber hinaus auf Arbeitsebene weitere Kontakte gegeben haben.
Nach unserer Überzeugung ist es an Russland, sich zu diesem Vorgang zu erklären. Herr Nawalny ist in Russland mit einem militärischen Nervenkampfstoff schwer vergiftet worden. Es ist an der russischen Seite, sich dazu zu erklären.
Dazu passt dann noch die Frage vom Kollegen Jordans. AP an auch an Herrn Seibert, wenn eine Antwort aus Russland nicht innerhalb von 3 oder 4 Tagen zu rechnen ist, wie lange will Deutschland warten? Wochen oder Monate bis Ende des Jahres? Und glaubt die Bundesregierung, dass die notwendige Rückendeckung im Fall Nawalny aus Washington hat? Der amerikanische Präsident hat sich von den Aussagen aus Berlin bisher unbeeindruckt gezeigt.
Also wir sind selbstverständlich, wenn wir sagen, wir sind mit unseren europäischen und unseren NATO-Partnern im Gespräch, dann beinhaltet das natürlich auch unsere amerikanischen Partner. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich kann auch hier keine zeitlichen, genau befristeten Erwartungen ausdrücken, außer dass wir sicherlich nicht von Monaten oder dem Jahresende sprechen.
Dann Herr Jessen, bitte.
Ja, ich habe zwei Fragen. Eine ans Wirtschaftsministerium. Frau Grave, da Sie sagten, die Versorgungssicherheit mit Gas sei sehr hoch. ist für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit Nord Stream 2 notwendig? Und eine Frage, ich weiß nicht, ob an Herrn Seibert oder Herrn Burger. Sie haben gesagt, auch die NATO-Partner seien informiert worden über die deutschen Ergebnisse. Jetzt hat der US-Präsident, den man wohl in diese Reihe rechnen darf, letztlich am Wochenende erklärt, ihm lägen noch keine Beweise dafür vor, dass Nawalny in Russland vergiftet worden sei. Ist das nur eine Interpretationssache oder welchen Status von Informationen haben Sie auch an die USA geliefert?
Die USA sind, wie die anderen NATO-Partner, über die Ergebnisse der Untersuchung informiert worden. Welcher genaue Informationsstand dem Präsidenten vorliegt, kann ich natürlich nicht einschätzen oder kommentieren.
Und zur Versorgungssicherheit. Also wie gesagt, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist sehr hoch. Die Gasmärkte sind sehr liquide. Es gibt keine Anzeichen für Versorgungsstörungen. Und insgesamt verfügt Deutschland über die größten Gasspeicherkapazitäten in der Europäischen Union und ist damit im weltweiten Vergleich die Nummer 4. Welche Schätzungen oder welche Mengen jetzt hier geplant sind, das ist die Frage, die Sie an die privaten Projektpartner stellen müssten. Dazu kann ich keine Aussagen treffen.
Das Wirtschaftsministerium, naja, wenn Sie sagen können, die Versorgungssicherheit sei sehr hoch, das bezieht sich ja auf die vorhandenen auch Transport- und Lieferkapazitäten. Sie sehen sich nicht in der Lage, Prognosen abzugeben, ob für den zu erwartenden Gasverbrauch bei den vorhandenen Kapazitäten Nord Stream 2 zur Aufrechterhaltung notwendig wäre oder nicht. Eine solche Prognose möchten Sie nicht abgeben?
Was ich sagen kann, ist, dass die Gasmärkte sehr liquide sind. Das gilt nicht nur für den Moment, sondern eben auch für zukünftige Lieferungen.
Weitere Fragen zu Russland. Das war auch dazu, ja, Herr Kollege?
Jörg Ratsch, dpa, nochmal an Herrn Seibert. Die Frage der Informationen und Beweise, wovon die Rede ist, inwiefern, was wird denn mit Russland geteilt an Informationen, die Sie haben? Und vielleicht nochmal eine Frage zum Zustand von Herrn Nawalny. Gibt es da was Neues, wie es ihm geht? Kann man dazu was sagen?
Ja, zum medizinischen Befund oder zur medizinischen Situation von Herrn Nawalny berichtet ja nicht die Bundesregierung, sondern berichten die behandelnden Ärzte im Einvernehmen mit der Familie von Herrn Nawalny. Deswegen kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Was die erste Frage betrifft, sagen Sie es ganz kurz nochmal. Ich bin jetzt ganz.
Inwieweit Sie die Informationen teilen mit Russland?
Gut, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das russische Rechtshilfeersuchen hier in Deutschland auf den dafür vorgesehenen Wegen von der unabhängigen Justiz behandelt wird. Und dem kann ich jetzt hier natürlich nicht vorgreifen. Wie gesagt, am Mittwoch ist der russische Botschafter ja im Auswärtigen Amt über den Befund, den die Bundeskanzlerin dann auch der Öffentlichkeit präsentiert hat, unterrichtet worden.
Ich will dazu vielleicht nur noch mal eine Sache ergänzen. Herr Nawalny ist ja am 20. August in Sibirien plötzlich erkrankt und mit dem Verdacht auf eine Vergiftung dort im Krankenhaus auch behandelt worden. Also alle Beweismittel, Zeugen, Spuren etc. Befinden sich natürlich an dem Ort, wo die Tat begangen wurde, vermutlich irgendwo in Sibirien. Aufgrund der zweitägigen medizinischen Behandlung dort vor Ort nach der Tat ist auch davon auszugehen, dass alles, was notwendig ist, um dem nachzugehen, sich in Russland unter dem Zugriff der russischen Behörden befindet. Also sozusagen die Vorhaltung an Deutschland, die Bearbeitung dieser Untersuchung zu verzögern, trägt schon deshalb nicht, weil Russland auch ohne deutsche Hilfe diese Untersuchung durchführen könnte, wenn es dazu bereit ist und wenn es daran interessiert ist und das spätestens oder das bereits seit dem 20.08., nämlich seitdem die Behandlung in dem Krankenhaus in Omsk begonnen hat.
Frau Küffner, nochmal.
Eine Frage an Herrn Seibert. Hat die Bundeskanzlerin in ihren direkten Gesprächen mit Präsident Putin das Thema Nord Stream 2 im Kontext mit Herrn Nawalny bislang angesprochen? Und wenn nicht, auch bis zu welcher Ebene, auf was die höchste Ebene, auf der in Nord Stream 2 überhaupt angesprochen wurde? Und dann noch eine Frage. Was ist denn der wichtigste Aspekt für die deutsche Bundesregierung an dem Nord Stream 2-Projekt? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die Energieexpertin dort, Frau Kempfert, kommt zu dem Schluss, dass dieses Projekt schlicht nicht notwendig ist für die europäische und für die deutsche Energieversorgung und dass es sich auch finanziell nicht trägt.
Ja, zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wir haben uns hier in den vergangenen Jahren immer wieder zu diesem Projekt geäußert. Das können Sie schlicht nachlesen. Zum ersten Teil Ihrer Frage, die Bundeskanzlerin hat mit Präsident Putin noch nicht über den Fall Nawalny gesprochen.
Die Nachfrage hat die Nord Stream 2 erwähnt, in kurzer, jüngster Vergangenheit, in direkten Gesprächen.
Das war mehrfach Thema zwischen den beiden. Das ist auch oft in Pressekonferenzen dann zur Sprache gekommen.
Herr Jung.
Unter anderem eine Frage ans Umweltministerium. Herr Haufe. Und Herr Sabat, hat die Kanzlerin denn vor, mit Herrn Putin über das Thema Nawalny zu sprechen? Warum hat sie das ja noch nicht gemacht? Und
ich würde Sie informieren, wenn es da etwas zu berichten gäbe. Und das tun wir immer nach Gesprächen, nicht davor.
Ja. Herr Haufe, sieht die Umweltministerium die Notwendigkeit der Nord Stream 2 Pipeline? Gerade im Hinblick auf den Plan der EU und auch Deutschlands, in spätestens 30 Jahren klimaneutral zu sein. Dadurch senkt sich doch der Bedarf an fossiler Energie und damit auch fossilem Erdgas automatisch.
Also wir als Umweltministerium haben jetzt speziell zu dem Fall oder die Diskussion um Nord Stream 2 nichts explizit beizutragen. Ich kann Ihnen nur mitteilen, wie eben die längere Perspektive aussieht für Gas und für alle fossilen Energieträger, wie eben auch für Gas, haben wir ja in der Bundesrepublik ein Enddatum gesetzt, nämlich 2050. Und das gilt natürlich auch für Gas.
Herr Sabat, ist das, die Kanzlerin ist ja auch Umweltkanzlerin, aus umweltpolitischer Sicht sinnvoll, so eine Pipeline noch an den Start gehen zu lassen, wenn fossile Energie bald aufhören muss?
Also, was Herr Haufe gesagt hat, ist ja vollkommen richtig. Das Ziel, zu 2050 CO2-neutral zu sein, das haben wir uns gesetzt. Und das ist auch ein sehr wichtiges. Gleichwohl, und jetzt muss ich nicht noch einmal die gesamte Nord Stream-Debatte der letzten zwei Jahre aufmachen, aber das, auch das können Sie nachlesen, haben wir eine Situation, in der wir als vielleicht das einzige Industrieland sowohl aus der Kernenergie als auch schrittweise aus der Kohle aussteigen. Und das bringt natürlich den Bedarf an einer Übergangsenergieform namens Gas. Und deswegen haben wir einen diversifizierten Gasimport. Das ist alles, sind alles bekannte Fakten. Und das steht überhaupt nicht im Widerspruch zu dem, was Herr Haufe hier gerade als ein großes nationales und auch europäisches Ziel ausgegeben hat.
Also ich kann das nur noch mal unterstreichen, dass es für uns ganz klar ist, dass eben Erdgas eine wichtige Brückenfunktion hat in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten, um eben dieses Ziel der CO2-freien Energieversorgung zu erreichen. Und weil Sie die Pipelines ansprachen, bei Pipelines muss man sich immer anschauen, wofür man die vielleicht auch später nachnutzen kann. Ja, wir können ja, wir arbeiten ja gerade daran und wir geben auch staatliche Förderung da hinein, dass wir in Zukunft zum Beispiel Gas aus erneuerbaren Energieträgern produzieren wollen. Und das könnte man zum Beispiel auch durch Pipelines möglicherweise transportieren. Ja, das ist eine der Visionen, die man dafür hat. Das heißt also, eine Pipeline muss nicht von per se gleich quasi in ihrer Nutzung ablaufen, wenn da kein Gas mehr, klassisches Erdgas, durchgeleitet wird.
Herr Tufik Nier, dazu direkt.
Herr Burger, Ihr Minister hat immer betont, dass man Russland zur Lösung internationaler Konflikte benötigt. Stichwort Syrien, Stichwort Libyen. Es sind natürlich diese Spannungen zwischen Berlin und Moskau. Glauben Sie, dass diese Spannung Auswirkungen hat auf die Lösungsansätze für diese Krisenhärte?
Also der Außenminister hat sich dazu just zu dieser Frage gestern auch geäußert. Und natürlich belasten solche Vorfälle das Verhältnis und belasten solche Vorfälle die Zusammenarbeit. Das hat der Minister auch bei seiner letzten Reise nach Moskau gesagt. Das macht die Zusammenarbeit natürlich schwieriger.
Herr Delfs.
Herr Seibert, nochmal zum Kreml. Sie sagten jetzt 3 bis 4 Tage hatten Sie so ungefähr als Zeitraum oder vielleicht auch länger angegeben, bis dann eine Entscheidung zu erwarten ist.
Nein, da muss ich gleich korrigieren. Es ist genau andersrum. Ich habe gesagt, am Mittwoch haben wir diese neuen und bestürzenden Erkenntnisse über die Natur des Giftstoffs, mit dem Herr Nawalny vergiftet wurde, erhalten. Haben sie mit der Öffentlichkeit geteilt, mit unseren Partnern und sie auch und auch den russischen Botschafter davon informiert und haben die Erwartung an die russische Seite ausgedrückt, dass sie sich dazu erklärt. Und das damit ist nicht, jedenfalls nicht im umfassenden Sinne, innerhalb von 3 oder 4 Tagen zu rechnen. So rum.
Angesichts, es gibt ja schon einige Reaktionen aus Moskau jetzt. Angesichts der Reaktion, wie groß oder wie viel Hoffnung haben Sie denn eigentlich noch, dass da eine konstruktive Antwort aus dem Kreml kommt? Genau, und können Sie sonst ansonsten irgendeinen, ich meine, man muss ja kein Ultimatum nennen, aber man kann doch irgendwann sagen, naja, bis dann müsste man schon mal irgendeine Ansage haben, wie man, ob der Kreml jetzt kooperieren will oder nicht.
Ich habe dennoch keine zeitlichen Vorstellungen hier zu nennen, aber es ist so, wie die Bundeskanzlerin auch gesagt hat, viele Menschen auf der ganzen Welt, viele Regierungen auch nehmen Anteil an dem Schicksal von Herrn Nawalny und erwarten, dass Russland sich dazu erklärt.
Herr Kollege.
Warten Sie. Herr Borger, Sie haben vorhin die medizinischen Unterlagen aus Sibirien angesprochen und Außenminister Maas hat ja auch gefordert, dass diese an Deutschland übergeben werden. Nicht?
Kann ich mich nicht erinnern.
Also ich bin der Meinung, dass ich sowas gelesen habe, aber unabhängig davon wäre es da nicht sinnvoll, weil die russische Seite bzw. die russischen Ärzte, die bleiben ja dabei, dass sie sagen, sie haben nichts gefunden. Also Herr Nawalny wäre nach Giftstoffen untersucht geworden und man hätte aber nichts gefunden. Wäre es denn da nicht sinnvoll, dass man dann diese 2 verschiedenen Proben, also sprich aus der dem deutschen Bundeswehrlabor und von russischer Seite, dass diese 2 Proben gegeneinander gestellt werden und untersucht werden, um da auf einen Nenner zu kommen, zu sehen, was war in Russland tatsächlich passiert und was sagen denn die deutschen Berichte?
Also, wie gesagt, die Ergebnisse, die das Labor der Bundeswehr festgestellt hat aus der Untersuchung der Proben von Herrn Nawalny, die belegen zweifelsfrei, dass hier ein chemischer Kampfstoff aus der Novichok-Gruppe zum Einsatz gekommen ist. Alles Weitere, der gesamte Tathergang bis 2 Tage nach der Tat, spielt sich in Russland ab. Und deswegen ist Russland aufgefordert und in der Pflicht, sich dazu zu erklären. Dazu kann wahrscheinlich niemand Beiträge leisten außer Russland.
Na genau, das ist ja jetzt nichts Neues, aber die russischen Ärzte, die bleiben ja dabei und sagen, sie haben nichts gefunden. Meine Frage war ja, ob es dann nicht sinnvoll wäre, um da diese 2 Proben gemeinsam zu untersuchen und zu sehen, was ist tatsächlich in der einen Probe oder was ist in der anderen Probe zu sehen.
Ja, Herr Seibert hat ja darauf verwiesen, dass wir weiterhin auch in Kontakt zur UVCW und zu unseren Partnern stehen, auch zur Frage des weiteren Umgangs mit der Tatsache, dass hier ein Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen festgestellt worden ist. Diese Kontakte laufen weiter. Und im Übrigen, was die kriminalistische Aufarbeitung des Vorgangs angeht, warten wir darauf, dass Russland Aufklärung leistet.
Herr Brössler.
Herr Burger, der Minister hat ja am Wochenende gesagt, etwaige Sanktionen, wenn man denn dann zu der Entscheidung käme, müssten möglichst zielgerichtet sein. Können Sie ein bisschen was darüber sagen, wie zielgerichtete Sanktionen aussehen könnten? Sprechen wir da von Einreisesperren, Kontensperrungen? Und wie kann man überhaupt zu oder wie könnte man zu zielgerichteten Sanktionen kommen, wenn Russland, was sich ja abzeichnet, eine Zusammenarbeit verweigert? Wie kann man dann zielgerichtet feststellen, gegen wen sich solche Sanktionen richten sollen?
Ich muss noch mal auf das verweisen, was Herr Seibert am Anfang gesagt hat. Es ist zu früh, das jetzt auszubuchstabieren. Wir sind dazu im Gespräch, wie gesagt, mit den europäischen Partnern, weil es eine Frage ist, die nicht Deutschland allein betrifft, die noch nicht mal in erster Linie Deutschland betrifft, sondern die internationale Gemeinschaft insgesamt betrifft.
Ja gut. Zusatz, wenn ich da, aber bitte. Der Minister muss ja was im Sinn gehabt haben, wenn er gesagt hat, zielgerichtet. Da muss ja zumindest global eine Idee sein, was meine ich mit zielgerichteten Sanktionen. Meine ich damit sehr spezielle, zielgerichtet wirksame Wirtschaftssanktionen oder meine ich damit auf personenbezogene Sanktionen? Also von welchem Bereich zielgerichteter Sanktionen sprechen wir hier?
Wie gesagt, das ist zu früh, das jetzt hier öffentlich auszubuchstabieren, weil wir dazu nach wie vor im Gespräch mit den europäischen Partnern sind und das eine Entscheidung ist, die nicht von uns zu treffen ist, sondern die im europäischen Kontext insgesamt zu treffen sein wird. Und diese Beratungen, das hat Herr Seibert auch gesagt, die haben gerade erst begonnen.
Dann auch eine Frage im Zusammenhang mit Russland, aber auch mit Weißrussland und Nord Stream. Kollege Röpke von der Bild-Zeitung fragt, seit gestern beteiligen sich vermummte russische Staatsbürger an der Jagd auf Oppositionelle in Minsk. Heute wurde Oppositionsführerin Kolesnikova von Vermummten entführt. Sieht die Bundesregierung die zunehmende Einmischung Russlands in Belarus ebenfalls entkoppelt, Zitat, von Russlands Gaspipeline Nord Stream 2? Seibert, Herr Burger.
Also ich möchte zunächst einmal die Frage von Herrn Röpke zum Anlass nehmen, um auch unter dem Eindruck der Bilder dieses Wochenendes noch einmal nicht nur zu würdigen, sondern großen Respekt auszudrücken für die Tausenden und Abertausenden von Belarussen und Belarusinnen, die am Wochenende wieder friedlich, solidarisch und auch sehr nachdrücklich gegen Wahlfälschung, für Demokratie, für ihre Rechte als Bürger demonstriert haben. Die einzige Antwort, die Lukaschenko und seine Leute für diese Menschen derzeit zu haben scheinen, ist die nackte Gewalt. Und die Bilder, die wir da gesehen haben, das war in der letzten Woche schon so, das hat sich leider am Wochenende fortgesetzt, sind erschreckend. Wir verurteilen das auf das Schärfste. Wir fordern die sofortige Freilassung derjenigen, die vor den Wahlen, die am Wahltag und die seit den Wahlen inhaftiert wurden, nur weil sie ihre demokratischen, selbstverständlichen Bürgerrechte ausgeübt haben. Das ist das, was ich dazu zunächst zu sagen habe.
Ich kann nur ergänzen, dass aus unserer Sicht natürlich die belarussische Bevölkerung, die Belarusinnen und Belarusen selbst über das Schicksal ihres Landes entscheiden müssen. Deswegen unser Aufruf, eine Wahlbeobachtung der OSZE zuzulassen. Deswegen auch die Angebote der OSZE, deren Mitglied Belarus ja ist, einen Dialog zu unterstützen zwischen der Bevölkerung und der Regierung. Das ist aus unserer Sicht der richtige Weg. Insofern betrachten wir Versuche von außen Einfluss auf die Richtung dieses Prozesses zu nehmen, natürlich sehr kritisch.
Gleichwohl wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass der Kollege extra noch mal den Zusammenhang zwischen Weißrussland, Russland und der Pipeline gefragt hat.
Also da kann ich jetzt nur auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, verweisen.
Dann Frau Küchner dazu. Wir sind jetzt so schleichend zum Thema Weißrussland übergewechselt. Deswegen wollte ich noch mal fragen, gibt es jetzt ganz speziell zu dem Thema Nord Stream 2 und Russland in dem engeren Kontext Fragen? Stimmt, Herr Kollege, Sie hat nicht gemeldet. Dann bleibe ich noch mal kurz dabei, damit wir das dann abgeschlossen haben.
Herr Tobias Schulze, ich habe zwei Fragen zum Rechtshilfeersuchen an Auswärtiges Amt oder Justizministerium. Zum einen, welche Informationen hat die russische Seite da denn genau erbeten? Geht es da um Akten, um Beweismittel und um was konkret? Und wenn ich Sie am Freitag richtig verstanden habe, hat es ja 8 Tage gedauert, von Eingang des Ersuchens zur Weiterleitung nach Berlin an die Behörden dort. Ich frage mich, in diesem Fall hätte man das nicht schneller machen können als Eilverfahren?
Ja, ich möchte noch mal kurz auf das zurückkommen, was ich eingangs gesagt habe. Der Anschein, der hier teilweise versucht wird zu erwecken, Russland sei für die Aufnahme von Ermittlungen darauf angewiesen, dass ein Rechtshilfeersuchen aus Deutschland beantwortet wird, der ist schlichtweg falsch. Das ist eine Tat, die sich in Russland zugetragen hat. Und bis 2 Tage nach der Tat gibt es überhaupt keinen Bezug zu Deutschland. Der einzige Bezug zu Deutschland ist, dass der Patient jetzt in der Charité hier in Berlin behandelt wird. Ist es so, wie wir gesagt haben, dieses Rechtshilfeersuchen wird nach den dafür bestehenden Verfahren von der unabhängigen Justiz jetzt behandelt. Und die Frist, innerhalb derer die Bundesregierung der Weiterleitung an die Justiz durch das Bundesamt für Justiz zugestimmt hat, die ist, Sie sagen 8 Tage, ich habe es nicht nachgezählt. Das ist jedenfalls nach den in diesem Verfahren gültigen Maßstäben nicht nur üblich, sondern es ist zügig.
Und die erste Frage, worum geht es genau in dem Ersuchen?
Dazu hatte, glaube ich, das Justizministerium am Freitag schon gesagt, dass wir dazu in der Regel keine Auskunft geben können.
War das so?
Ja. Ja, genau, das war so. Also da bitte ich Sie um Verständnis, dass wir weder zu den einzelnen Verfahrensschritten noch zu dem Inhalt Auskunft geben können.
Das hatte auch die Kollegin Rose gefragt vom Radiosender Echo Moskwi. Damit schließe ich das Thema im engeren... Herr Jessen? Bitte.
Kurze Nachfrage dazu. Russland sagt, Deutschland verweigert sozusagen die Rechtshilfe. Sie weisen das zurück. War die Aufforderung an Russland, die in der Vergangenheit ergangen war von Deutschland, dass Russland sozusagen Ermittlungen aufnehmen soll, um die Täter in Russland festzustellen, war das rechtstechnisch gesehen etwas Vergleichbares? War das ebenfalls ein Rechtshilfeersuchen sozusagen auf gleicher Augenhöhe und hat Russland sozusagen dann in der Vergangenheit gesagt, nein, darauf gehen wir gar nicht ein, weil das... weil wir dafür keinen Anlass sehen. Oder war das ein anderes Begehren? Und wenn es ein anderes Begehren war, gibt es irgendeinen Anlass für Deutschland, seinerseits Rechtshilfe, um Rechtshilfe aus Russland nachzusuchen?
Vielleicht kann mich das Justizministerium, wenn es um die Fragen der strafrechtlichen Zuständigkeit geht, unterstützen oder auch bremsen, wenn ich was Falsches sage. Mein Verständnis ist das folgende. Die Aufforderung an Russland, den Tathergang aufzuklären und die Hintergründe aufzuklären, ist kein Rechtshilfeersuchen, sondern das ist eine Aufforderung, die sich daraus ergibt, dass hier im Zuge der Behandlung von Herrn Nawalny festgestellt wurde, dass ein verbotener chemischer Kampfstoff eingesetzt worden ist und damit ein Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen und damit nicht nur der Verdacht, dass ein versuchter Mordanschlag stattgefunden hat gegen einen prominenten russischen Oppositionellen, sondern eben auch ein schwerer Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen. Daraus ergibt sich die politische Aufforderung an Russland, diesen Vorgang aufzuklären. Und das kann nur Russland leisten, weil dieser Vorgang sich in Russland zugetragen hat. Meines Wissens, aber da mag ich mich irren, gibt es keine eigenständigen Ermittlungen deutscher Justizbehörden zu diesem Fall, weil sich, wie gesagt, die Tat in Russland zugetragen hat und hier keine eigene Zuständigkeit deutscher Justizbehörden dazu ergibt, sondern es gibt das Rechtshilfeersuchen der russischen Generalstaatsanwalt, die sich an die deutsche Justiz richtet, dazu nun Fragen zu beantworten. Und dieses Rechtshilfeersuchen befindet sich nun in den Händen der unabhängigen Justiz, die damit nach den dafür geltenden Regeln umgeht.
Der Vergiftungsfall Nawalny hat exakt zwei Verbindungen zu Deutschland. Deutsche Ärzte hier in der Charité in Berlin versuchen, das Leben von Herrn Nawalny zu retten. Und Toxikologen der Bundeswehr, spezialisierte Toxikologen, haben zweifelsfrei nachgewiesen, mit welchem verbotenen chemischen Nervenkampfstoff Herr Nawalny vergiftet wurde. Das ist das, was unsere Betroffenheit ist. Darüber hinaus ist es natürlich ein Fall von großer politischer Bedeutung. Erstens wegen des Verstoßes gegen den Einsatz solcher chemischer Kampfstoffe und zweitens, weil es sich bei Herrn Nawalny um einen der führenden russischen Oppositionellen handelt. Und deswegen erwarten Deutsche wie andere Regierungen in Europa und in der ganzen Welt, dass Russland sich zu diesem Fall erklärt.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen zu Nawalny, dann schließen wir das Thema ab. Herr Rinke noch mal bitte.
Ja, eine ganz kurze Nachfrage zu der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Ich hätte ganz gerne gewusst, Herr Burger, haben die eigentlich von den Deutschen, jetzt völlig unabhängig von dieser Debatte mit Russland, eine Probe bekommen? Denn die haben ja auch eigene Labore, weil die ja auch eigene Untersuchungen vornehmen. Also haben die deutschen Behörden dann einen Teil dieses Samples, was die haben, auch nach Stockholm, ist das, glaube ich, geschickt?
Es ist Den Haag. Wie gesagt, wie es Herr Seibert vorhin auch schon gesagt hat, wir stehen zum Umgang mit diesem Fall mit der OVCW in engem Kontakt.
Aber Sie können nicht sagen, ob die das selber nochmal analysieren?
Wie gesagt, dazu stehen wir mit der OVCW in Kontakt.
Und die letzte Frage, Frau Kollegin, zu Nawalny.
Die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti. Ich habe zwei Fragen. Erste, verstehe ich richtig, dass man kann heute nicht sagen, wann Informationsumtausch zwischen Russland und Deutschland zum Thema Nawalny beginnt? Wann die angefragten Materialien angefragt von der russischen Seite an Moskau überwiesen werden? Erste Frage. Und zweite Frage, warum findet Berlin es für notwendig angemessen, faktische Informationen zu Fall Nawalny mit den Partnern in EU und NATO zu teilen, bevor man diese Materialien an Russland überweist? Danke.
Also zu Ihrer ersten Frage kann ich nur auf das verweisen, was hier am Freitag schon gesagt wurde. Das Rechtshilfeersuchen wurde mit Zustimmung der Bundesregierung an die zuständige Berliner Justiz übergeben und wird nun von der zuständigen Berliner Justiz nach den dafür geltenden Regeln bearbeitet, ganz regulär. Zu der zweiten Frage kann ich nur sagen, wir haben ja nicht nur unsere Partner, sondern wir haben auch die russische Seite und wir haben auch die Öffentlichkeit letzten Mittwoch über den Befund informiert, dass bei Herrn Nawalny, bei den Proben von Herrn Nawalny, ein verbotener chemischer Nervenkampfstoff aus der Novichok-Gruppe festgestellt wurde. Daraus ergibt sich, aus diesem Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen, ergab sich für die Bundesregierung Notwendigkeit, die Partner, die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten.
Zusatz?
Ja, aber Herr Nawalny ist ein russischer Staatsbürger. Sie fordern von Russland Antworten auf Fragen, die auch öffentlich jetzt gestellt sind. Warum wird dann interne Information nicht gleich mit Russen geteilt?
Also Sie haben mitbekommen, dass zunächst über den Gesundheitszustand und sozusagen die erste Diagnose mit Zustimmung der Familie die Charité informiert hat, die behandelnden Ärzte. Und zu einem späteren Zeitpunkt, als die von der Charité hinzugezogene Bundeswehr, die ja von der Charité um Unterstützung gebeten wurde bei der Diagnose, bei der Analyse dieser Vergiftung, als durch sozusagen Aufbitten der Charité die Bundeswehr festgestellt hatte, dass hier ein verbotener Nervenkampfstoff eingesetzt worden ist, hat die Bundesregierung die Notwendigkeit gesehen, darüber die Öffentlichkeit, zunächst mal den russischen Botschafter, dann die Partner und die Öffentlichkeit zu informieren. Und im Übrigen ist es genauso, wie Sie sagen, es ist ein russischer Staatsbürger. Es ist ein Fall, der sich in Russland zugetragen hat. Und auch Herr Nawalny wurde 2 Tage lang nach seiner Vergiftung in Russland behandelt. Alle Informationen, die notwendig sind, um ihn aufzuklären, müssten in Russland zu finden sein.
Dann kommen wir jetzt endgültig zu Belarus. Frau Küfner hatte als erstes das Wort und dann Sie, Herr Kollege.
Gerade zu den Szenen in Belarus am Wochenende geäußert. Angesichts der Gewalt und dieser Festnahmen wird jetzt mittlerweile auch diskutiert, Sanktionen gegen Herrn Lukaschenko direkt zu verhängen. Die gibt es ja im Augenblick nicht. Oder erhofft man sich ihn noch möglichst als Gesprächspartner?
Dazu kann ich Sie verweisen auf Äußerungen des Ministers vom Wochenende in einer großen deutschen Zeitung. Es gibt innerhalb der Europäischen Union dazu im Moment intensiv laufende Beratungen. Man hat sich beim informellen Treffen der EU-Außenminister in Berlin vorletzte Woche darauf verständigt, jetzt schnell und zielgerichtet Sanktionen auf den Weg zu bringen. Diese Beratungen laufen im Moment in Brüssel sehr intensiv und der Außenminister hat auch gesagt, dass es zu weiteren Sanktionen kommen kann, wenn Belarus an seinem Kurs nichts ändert.
Nachfrage, würden die sich dann auch gezielt gegen Herrn Lukaschenko richten?
Das ist ein Thema, was bereits bei den Beratungen der EU-Außenminister hier vorletzte Woche eine Rolle gespielt hat. Das ist kein Geheimnis, weil eine ganze Reihe der beteiligten Außenminister das auch öffentlich gesagt haben. Und insofern wird das sicherlich Teil der Diskussion bleiben.
Nächste Frage, Herr Kollege.
Ulrich Stoll vom ZDF. Herr Seibert, Sie haben die Bilder selber angesprochen von Belarus. Diese Spezialkräfte der Polizei in Belarus verfügen über deutsche Waffen aus Lizenzproduktion, Kriegswaffen, die Maschinenpistole 5, die Türkei geliefert hat, obwohl sie einen Endverbleib zugesichert hat. Wie reagiert die Bundesregierung darauf, dass die Türkei gegen die Abmachungen lizenzierte deutsche Kriegswaffen nach Belarus an Polizeibehörden auch nach dem Boykott noch geliefert hat?
Ich habe dazu jetzt keine Informationen, die müsste ich Ihnen nachreichen. Ich weiß nicht, ob die Kollegen des Wirtschaftsministeriums dazu...
Vielleicht möchte Frau Grave was dazu sagen. Wir hatten ja auch eine schriftliche Anfrage gestellt.
Ach so.
Ja. Also, und da gab es auch von Frau Eichhorn eine Antwort, aber nicht zu diesem Punkt. Wie geht denn das BMWI damit um, dass diese Abkommen unterlaufen werden und also deutsche Kriegswaffen in Kriegsgebiete oder in Konfliktgebiete wie nach Belarus geliefert werden? Welche Handhabe haben Sie und was hat das Ministerium oder die Bundesregierung unternommen, um zu unterbinden, dass die Türkei deutsche Lizenzwaffen nach Belarus und in andere Länder liefert?
Tut mir leid, da kann ich jetzt leider auch nicht mehr zu sagen. Also, wenn Sie eine Anfrage gestellt haben...
Fragen wir mal grundsätzlich, welche Handhabe hat denn die Bundesregierung, wenn ein solches Abkommen gebrochen wird, ein Re-Exportverbot gebrochen wird? Was wäre denn Ihre Reaktion darauf?
Tut mir leid, ich habe die entsprechenden Informationen nicht dabei, müsste ich nachreichen.
Ja, ich kann auch nur sagen, dass wir Herrn Stoll was nachreichen.
Danke.
Herr Jung? Das Thema deutsche Rüstung in Belarus war ja am Mittwoch hier schon Thema. Und ich wundere mich, da haben Sie auch noch keine Erkenntnisse gehabt. Jetzt haben wir 5 Tage später, der Kollege hat gerade vorgetragen, was da die neuesten Erkenntnisse sind. Erkennen Sie das denn an, Herr Seibert, Frau Grave, dass es dort deutsche Rüstung gibt? Am Mittwoch wussten Sie noch nichts davon. Wissen Sie mittlerweile davon?
Also ich glaube, Herr Burger hatte dazu was gesagt am Mittwoch. Und weitere Erkenntnisse liegen uns nicht vor.
Sie haben gar keine gehabt.
Also wir nehmen das
haben
zum
Sie
Anlass.
Welche Erkenntnisse mittlerweile?
Wir nehmen das zum Anlass, um eine Antwort darauf nachzureichen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Belarus? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Frageliste unter anderem mit anderen Themen Herrn Jessen. Oder war das Weißrussland?
Gut. Ja, es ist ein neues Thema. Es geht um den Fall Julian Assange. Es ist heute ein weiterer Prozesstag in London. Mich interessiert, wie vermutlich das Außenministerium, vielleicht auch das Justizministerium, weiß ich nicht. Wie beurteilen Sie, beobachten Sie den Prozess gegen Julian Assange mit eigenen Beobachtern? Und sind Sie der Meinung, dass die Haftbedingungen, unter denen Herr Assange, das ist ja sozusagen ein Hochsicherheitstrakt, in dem er da in Belmarsh sitzt, Menschenrechtsnormen entsprechen?
Also es hat dazu in der Vergangenheit Kontakte unserer Botschaft in London gegeben. Ob nun konkret bei der Verhandlung die deutsche Botschaft oder andere Botschaften präsent sind, kann ich Ihnen aus dem Gedächtnis nicht sagen. Das muss ich Ihnen nachreichen. Zu unserer Einschätzung des Falls insgesamt haben wir hier so vor einem halben Jahr ausführlich vorgetragen. Daran hat sich nichts Grundsätzliches geändert. Unsere Einschätzung ist, dass grundsätzlich die britische Justiz nach rechtsstaatlichen Kriterien und Standards arbeitet. Das ist aus unserer Sicht dort grundsätzlich gegeben und es besteht im britischen Rechtssystem auch die Möglichkeit für jeden, der sich rechtswidrig oder menschenrechtswidrig durch den Staat behandelt sieht, dagegen wirksam sich auf rechtlichem Weg zu wehren.
Welche Haltung hat, Nachfrage, die Bundesregierung zur Whistleblower-Tätigkeit von Herrn Assange? Der Außenminister betont immer wieder, wie wichtig in der internationalen Politik die Orientierung an Menschenrechten sei. Hat Herr Assange sich um Menschenrechte verdient gemacht, indem er Kriegsverbrechen durch Offenbarung von Dokumenten öffentlich gemacht hat?
Ich kann hier nicht für die Bundesregierung eine umfassende Würdigung des Wirkens von Herrn Assange vornehmen. Ich glaube, das sollte auch getrennt von der Frage betrachtet werden, ob im Verfahren seine Menschenrechte gewahrt werden.
Weitere Fragen zu Assange? Herr Jung?
Also, ist die Kanzlerin für die Freilassung von Herrn Assange? Und Herr Burger, setzen Sie sich eigentlich unabhängig von der Arbeit der britischen Justiz für die Freilassung von Herrn Assange ein? Wenn nein, warum nicht?
Ich kommentiere auch für die Bundeskanzlerin das laufende Verfahren hier nicht und wiederhole noch einmal, dass nach unserer Überzeugung das britische Rechtssystem rechtsstaatliche Prinzipien gewährleistet.
Und das ist auch genau der Grund, warum wir auf dieses Verfahren keinen Einfluss nehmen.
Findet die Kanzlerin die bisherige Arbeit von Herrn Assange wichtig für die Öffentlichkeit, für die Weltöffentlichkeit, Herr Seibert?
Auch ich werde jetzt nicht, wie Herr Burger gerade gesagt hat, würdigen, was Herr Assange bisher gemacht hat. Es gibt da ein Verfahren, das kommentiere ich nicht. Aus unserer Überzeugung wird es in Großbritannien so gehandhabt, dass es rechtsstaatlich ist.
Aber würdigt die Bundesregierung nicht generell Aufklärung und Aufdeckung von Kriegsverbrechen?
Sie versuchen jetzt eine wirklich jahrelange Diskussion hier noch einmal zu beleben. Ich finde, das hat mit aktueller Regierungspolitik nichts zu tun und deswegen möchte ich das in dieser Regierungspressekonferenz jetzt nicht verlängern.
Eine Frage von Daniel Lücking, ND. Ist ein Asyl für Assange in Deutschland möglich?
Herr Seibert? Vielleicht möchte sich das Innenministerium zu Fragen des Asyls melden.
Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Weitere Fragen zum Thema Assange? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich ein weiteres Thema auf, und zwar Brexit. Kollege Baumann, Presseorgane. Boris Johnson will nur noch bis Mitte Oktober mit der EU verhandeln und hofft wohl auf einen No-Deal-Brexit. Welche Priorität haben die Verhandlungen mit Großbritannien für die Bundesregierung neben all den anderen wichtigen Themen wie Corona?
Nun, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil es darum geht, nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nun festzulegen, wie das künftige Verhältnis der EU zu Großbritannien ist. In dieser Woche gehen die Gespräche zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU über ein Abkommen in die neue Runde. Wir sind als Bundesregierung weiterhin davon überzeugt, dass es noch möglich ist und dass es auch im Interesse beider Seiten ist, ein solches Abkommen zu schließen. Aber natürlich müsste man schnellstmöglich zu einer Einigung mit dem Vereinigten Königreich kommen. Wir unterstützen Herrn Barnier, den EU-Chefunterhändler, der für alle 27 diese Verhandlungen führt, in seinen Bemühungen, in der kurzen Zeit noch ein Abkommen zu erzielen. Dafür muss sich Großbritannien vor allem bewegen bei den Kernthemen Governance, was man unter Level Playing Field zusammenfasst, und beim Thema Fischerei. Nochmal, wir sind der Überzeugung, das kann erfolgreich abgeschlossen werden. Und gleichzeitig bereitet sich die Bundesregierung auch auf den Fall vor, dass ein Abkommen nicht zustande kommt.
Herr Rinke dazu.
Herr Seibert, was ist denn aus Sicht der Bundesregierung der letztmögliche Termin für eine Einigung? Also es gab ja vorher schon Äußerungen, dass das eigentlich im September der Fall ist, weil danach das Abkommen auch noch ratifiziert werden müsste. Jetzt reden wir, oder Herr Johnson redet von einer Frist bis Mitte Oktober. Also was ist der letztmögliche Zeitpunkt aus Sicht der Bundesregierung?
Ich will hier ganz ausdrücklich keine Fristen setzen, aber ich habe gesagt, wir vertrauen darauf oder wir unterstützen Michel Barnier bei seinen Bemühungen in der kurzen Zeit, die bleibt, noch ein Abkommen zu erzielen.
Darf ich die Frage dann nochmal?
Und dieses kurz möchte ich jetzt, wie gesagt, nicht in x Tagen ausdrücken.
Kann ich die Frage an das AA weiterreichen? Haben Sie da Informationen, wann einfach von dem, wann zurückrechnet von der Ratifizierung, wann der letztmögliche Termin für eine Einigung ist?
Das kann ich Ihnen zumindest jetzt und hier so nicht sagen. Wenn es dazu eine einfache Antwort gibt, dann würde ich die gerne nachreichen.
Herr Delfs dazu.
Herr Seibert, findet die Bundeskanzlerin denn die jüngste Äußerung von Herrn Johnson hilfreich? Der hat ja nun doch den Zeitdruck noch mal erheblich erhöht in den Verhandlungen.
Der Zeitdruck ist beiden Seiten bekannt und auch vorher schon bekannt gewesen.
Weitere Fragen zum Thema Brexit? Nicht der Fall, dann neue Frage, Herr Kollege.
Ich bin nicht ganz sicher, wen es betrifft, ob es den Herrn Burger oder den Herrn Seibert betrifft. Richard Grenell, der ehemalige US-Botschafter, hat in einem Zoom-Meeting vom 18. August gesagt, dass Deutschland in Bezug auf die Einstufung von der Organisation Hezbollah als Terrororganisation, also als die gesamte Organisation als Terrororganisation einzustufen, dass man da die Deutschen gedrängt habe. Die Deutschen wären darüber nicht glücklich gewesen, sagt er, aber man hätte sie trotzdem gedrängt und er erwartet eigentlich auch, dass auch Frankreich diesem Beispiel folge. Mich würde da interessieren, inwiefern hat, ich nehme an, er persönlich oder die US-Regierung, die Bundesregierung dazu gedrängt, diesen Schritt vorzunehmen? Und als zweite Frage, gab es denn seit der Einstufung der Hezbollah als Terrororganisation Kontakte mit Hezbollah-Parlamentsabgeordneten im Libanon?
Also ich kann Ihnen zu der letzten Frage die Antwort nur nachreichen, falls es etwas nachzureichen gäbe. Zu Ihrer ersten Frage möchte ich die Äußerung von Herrn Grenell hier nicht kommentieren, weil sie mir auch nicht vorliegen.
Weitere Fragen dazu? Dann neues Thema, Frau Hisch. Weiße oder?
Das Weiße, ja.
Ja.
Vielleicht an Herrn Seibert, Zukunftskommission Landwirtschaft, die ja im Moment im Kanzleramt tagt. Bleibt diese Veranstaltung in der Federführung des Kanzleramtes? Und was sind die Erwartungen der Kanzlerin an diese Runde? Und vielleicht die Frage erweitert auch an die zwei zuständigen Ministerien, das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium, was da die Erwartungen sind. Aber vielleicht zunächst, Herr Seibert, die Erwartungshaltung der Kanzlerin.
Ja, das kann Ihnen wahrscheinlich die Kollegin aus dem Landwirtschaftsministerium noch besser sagen. Heute ist tatsächlich die erste Sitzung, Auftaktsitzung. Diese Kommission nimmt ihre Arbeit auf und daran nehmen sowohl die Bundeskanzlerin als auch die beiden Ministerinnen Klöckner und Schulze teil. Es ist eine unabhängige Expertenkommission und die wird als unabhängige Expertenkommission Vorschläge und Empfehlungen erarbeiten für die Landwirtschaft der Zukunft in Deutschland. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist nicht eine Gesprächsrunde der Bundesregierung, sondern es ist eine unabhängige Expertenkommission. Deswegen beginnt auch die Veranstaltung heute im Bundeskanzleramt, setzt sich dann aber außerhalb fort. auch das deutet ja schon an, die Unabhängigkeit.
Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Und hierzu hat sich unsere Bundesministerin oder wird sich heute auch dazu äußern. Die Einsetzung der Kommission ist ein klares Bekenntnis. Wir wollen, dass eine wirtschaftlich erfolgreiche und gesellschaftlich akzeptierte Landwirtschaft in unserem Lande eine gute Zukunft hat. Und da sprechen wir von 20, 30 Jahren. Also wie geht es in den nächsten 20, 30 Jahren mit unserer Landwirtschaft in unserem Land weiter? Gibt es eine Abwanderung? Nein, das wollen wir nämlich nicht. Und aus diesem Grund und diese vielfältigen Probleme, die wir haben, die Zielkonflikte, die wir haben, um die zu befrieden, setzen wir diese Zukunftskommission ein. Herr Seibert hat schon gesagt, das ist eine unabhängige Kommission und die soll eben dafür sorgen, damit die junge Generation eben bereit ist, auch weiterhin die Höfe ihrer Eltern und damit viel Arbeit zu übernehmen, brauchen wir einen gesellschaftlichen Konsens, eine Art Befriedung. Landwirtschaft ist beileibe nicht an jede Klima- und Umweltfrage schuld, auch wenn sie allzu schnell pauschal für vieles verantwortlich gemacht wird. Umgekehrt sind die Anliegen von Aktiven in der Umwelt-, Klima- und Tierschutzszene auch keine Spinnereien, sondern ernstzunehmende Anliegen. Und es gilt für uns, diese beiden Zielkonflikte oder diese beiden Parteien, die in den letzten Monaten ja auch immer wieder aneinander geraten sind mit Anforderungen und mit Verurteilungen, die zu befrieden und die an einen Tisch zu bekommen.
Das kann ich nochmal aufgreifen. Das Wort Befriedung ist ja schon gefallen. Das war auch ein wichtiges Anliegen der Umweltministerin, denn Sie können ja aus den letzten Monaten sehen, dass sich die Auseinandersetzung gerade auch mit bestimmten Teilen der Landwirtschaft ja wirklich sehr verschärft hat und auch teilweise ein Ton da war, der ja nicht mehr konstruktiv wahrgenommen werden konnte. Das betrifft ja vor allen Dingen eben die Bundesumweltministerin und deswegen hat sie unterstrichen, dass wir jetzt wirklich einen sachlichen und fairen Dialog brauchen und eben, wie die Kollegin auch sagte, ein Forum, wo wir uns klar werden, welche Landwirtschaft wir in den nächsten Jahrzehnten wollen. Wir werden in den nächsten Jahren darüber entscheiden, wie die EU-Agrarförderung aussehen wird und dafür muss klar sein, wo wollen wir eigentlich die Steuermittel einsetzen, für welche Form der Landwirtschaft wollen wir diese großen Summe an Steuermitteln einsetzen. Und dafür brauchen wir und wollen wir einen breiten Konsens zwischen Landwirtschaft, Umweltschutz, Tierschutz, Handel und auch Verbraucherorganisationen. Und zugleich ist sicherlich das Forum auch wichtig, um sich eben auch über aktuelle Fragen auszutauschen. Wir haben noch einige Gesetzesvorhaben als Regierung in der Pipeline. Da geht es das Glyphosatverbot, das Insektenschutzgesetz, das Tierwohl soll verbessert werden. Und auch da ist sicherlich gut, wenn da ein Forum da ist, in dem man entsprechende Dinge diskutieren kann, um eben auch diese Projekte voranzubringen.
Nachfrage? Und diese Zwistigkeiten waren also nicht mehr zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium zu befrieden?
Ich glaube, dass wir in den letzten Monaten erlebt haben, dass wir im Lande, Sie können die Traktoren sich vor Augen führen, wir haben auf der anderen Seite andere Aktivisten, die da aufeinanderprallen. Das ist keine Sache zwischen zwei Ministerinnen, sondern das ist eine Sache zwischen einem gesellschaftlichen Konsens. Also welchen Weg wollen wir in der Nahrungsmittelsicherheit und Sicherung gehen? Welchen Weg wollen wir gehen, um beide Sparten zusammenzubringen an einen Tisch? Hier geht es ja nicht um maximale 100%-Forderungen, sondern hier geht es um einen Konsens und um einen Kompromiss. Und dieser Kompromiss, der bedarf nicht nur zwei Ministerien oder Ministerinnen, sondern auch eben Handel, Industrie, Tierschutz, Naturschutz, Umweltschutz, Wissenschaft auch ganz wichtig und natürlich die Erfahrung aus der Praxis. Landwirtinnen und Landwirte sind natürlich auch mit am Tisch.
Ja, es ist eine gesellschaftliche Frage, um die es geht, nicht um die Auseinandersetzung zwischen zwei Ministerien, die natürlich unterschiedliche Interessen vertreten und dadurch selbstverständlich ab und zu auch in eine Auseinandersetzung gehen müssen. So ist das aber ganz normal. Dafür vertreten wir eben auch unterschiedliche Sichtweisen, um dann möglichst eine gelungene Lösung dann auch zu finden. Das ist nur mit verschiedenen Sichtweisen möglich.
Herr Jung dazu.
Herr Seibert, Frau Frischemeier, weil ich hier gerade lese, dass VertreterInnen der verschiedenen Ministerien und des Kanzleramts nur nicht stimmberechtigte Gäste sind bei den Teilnahmen der Sitzung. Worüber wird dann am Ende abgestimmt?
Das ist Ausdruck der Tatsache, dass das eine unabhängige Expertenkommission ist. Die gibt sich heute sozusagen erst einmal die Methoden ihrer Arbeit, die setzt sich Ziele. die wird sich wahrscheinlich austauschen, wie sie in die konkrete Arbeit einsteigen wird. Das sind also Fragen, die ich Ihnen jetzt hier nicht beantworten kann, schon gar nicht, während die Veranstaltung noch läuft.
Ich zitiere ja hier eine Pressemitteilung des BMEL. Frau Frischemeier, worüber wird am Ende abgestimmt?
Na, wie ich es Ihnen jetzt gerade gesagt habe, es geht um die Frage, welche Landwirtschaft wollen wir, wie können wir die Landwirtschaft so aufstellen, dass die Landwirtschaft in 20, 30 Jahren auch nur noch hier in diesem Land auch produzieren kann und produzieren wird. Also da geht es um Tierschutz, da geht es um Umweltschutz, da geht es um Pflanzenschutzmittel, da geht es um, ich glaube, das habe ich jetzt...
Wird ein Konzept erarbeitet? Gibt es ein Ergebnis?
Ja, es gibt auch so,
aber Entschuldigung, das haben wir doch alles mehrfach gesagt. Diese unabhängige Expertenkommission soll Empfehlungen und Vorschläge vorlegen. Und über die wird sie abstimmen. Denn es ist ja nicht automatisch gegeben, dass alle Mitglieder dieser Kommission die Themen mit genau dem gleichen Blick sehen. Also wird sie über Empfehlungen und Vorschläge, die sie dann der Bundesregierung vorlegt, abstimmen. Das ist ein normales Vorkommen in unabhängigen Expertenkommissionen.
Genau, und sie wird einen Zwischenbericht im Herbst dieses Jahres vorlegen und einen Abschlussbericht im Sommer 2021.
Weitere Fragen dazu?
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Dann habe ich, Herr Burger, es tut mir leid, ich habe noch eine außenpolitische Frage.
Das findet Herr Burger nicht schlimm.
Ja, aber er muss noch mal den Platz wechseln, deshalb... Und zwar geht es um Kosovo, Serbien, Israel. Frau Schuka von der Deutschen Welle fragt, am Freitag gab es in Washington ein Treffen zwischen dem serbischen Präsidenten Vucic und dem kosovarischen Premierminister Hoti. Wie schätzt die Bundesregierung das Ergebnis des Treffens unter anderem für die Normalisierung der Beziehung zwischen Kosovo und Serbien auch mit Blick auf den Friedensprozess im Nahen Osten ein?
Also wir begrüßen grundsätzlich alle Beiträge zu einer Verbesserung des Verhältnisses und zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo. Insbesondere unterstützen wir die Vermittlungsbemühungen des EU-Sonderbeauftragten Lajcak. Am Wochenende haben dazu erneut Expertengespräche in Brüssel stattgefunden. Und es ist sehr positiv, dass bereits für heute, Montag, auch wieder Treffen von Staatspräsident Vucic und Premierminister Hoti mit dem Hohen Vertreter Borrell und dem Sonderbeauftragten Lajcak angesetzt sind. Das unterstützen wir voll und ganz. Im Übrigen begrüßen wir natürlich auch, dass es eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Kosovo und Israel gibt. Und das ist, glaube ich, das, was ich dazu zu sagen habe.
Dankeschön. Mit Blick auf die Zeit würde ich gerne Schluss machen. Habe ich irgendjemand mit einer Frage übersehen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.
Dankeschön.